es ist relativ gut dokumentiert, dass Fairtrade über die Preise, über die stabilen Preise auch zu stabileren, besseren Einkommen führt, zu besseren Arbeitsbedingungen auf Plantagen. Es gibt eine ganz klare Evidenz, dass Fairtrade lokale Strukturen, also diese Kooperativen, mit denen wir arbeiten, aber auch die Arbeitergremien auf Plantagen stärkt.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der heutigen Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast Fabian Waldmeier, Geschäftsleiter von Fairtrade Max Havelaar Schweiz. Willkommen in unserem Podcast, Herr Waldmeier.
Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Merino.
Gerne. Jetzt Max Havelaar, Fairtrade Max Havelaar ist ja ein Brand, eine Marke, die man kennt. Beim Einkaufen trifft man das unweigerlich an. Die erste Frage mal ganz generell, wofür steht Fairtrade Max Havelaar?
Ja, Sie haben es gesagt, man trifft das Label von Fairtrade Max Havelaar an, wenn man einkauft. Bei den Produkten, die das Fairtrade Max Havelaar Label tragen, ist es so, diese sind gemäß den Standards von Fairtrade International produziert und gehandelt. Das heißt, auf der einen Seite vom Handel her, es wurde eine Prämie bezahlt, ein Mindestpreis, es geht um langfristige partnerschaftliche Handelsbeziehungen. Auf der Produktion geht es um Umwelt- und um Sozialkriterien, Arbeitsbedingungen, Umgang mit Pestiziden, weitere ökologische Anforderungen. Dinge wie Kinderarbeit, Zwangsarbeitsverbot und so weiter. Diese Anforderungen werden geprüft. Wenn die Prüfung erfolgreich ist, wenn die Zertifizierung erreicht ist, das Produkt auch so verkauft und gehandelt wurde, dann erhält es das Fairtrade-Label und wird so dann hier in den Supermärkten und in den Fachgeschäften verkauft.
Mhm. Und eben, man kann wirklich auf dem Produkt einen Code finden. Und den kann man benutzen, um den Ursprung des Produktes genauer zu bestimmen.
Ja, das finden Sie zum Beispiel auf den Bananen, oder? Dort wird wirklich bei der Verpackung auf der Plantage oder in der Kooperative wird ein Code aufgebracht. Diesen Code, den können Sie bei uns auf der Website eingeben und dann sehen Sie, woher dass diese Banane beispielsweise stammt.
Mhm. Ich habe mich anfangs immer gefragt, wer ist denn Max Havelaar? Woher kommt dieser Name? Wir sind bei der Geschichte, beim Ursprung dieser Fairtrade-Organisation. Herr Waldmeier, wie begann Max Havelaar? Was sind die Anfänge und was bedeutet der Name Max Havelaar?
Also die Anfänge, da müssen wir zurückgehen in die 90er Jahre. Anfangs 90er Jahre gab es verschiedene Initiativen in mehreren Ländern in Europa, auch in der Schweiz, ein Label einzuführen für fair gehandelte Produkte. Damals war es vor allem fair gehandelter Kaffee. Der Hintergrund war, dass damals die Weltmarktpreise für Kaffee zusammengebrochen sind und es ging wirklich darum, wie können wir Kaffee mit einem Mindestpreis und mit einer Prämie für die Entwicklung dieser Kooperativen hier in der Schweiz oder in anderen Ländern in Europa auf den Markt bringen. Das wurde damals in der Schweiz von den großen Entwicklungsorganisationen lanciert und man hat dann diese bereits bestehende Initiative von Max Havelaar aus den Niederlanden eigentlich zum Vorbild genommen und so diesen Namen übernommen. Und das ist dann später zu Fairtrade und Fairtrade Max Havelaar geworden. Und ja, wer war oder wer ist Max Havelaar? Das ist eine Romanfigur, ein ziemlich bekannter Roman in den Niederlanden, so Standardliteratur, die wirklich jedes Schulkind liest. Und deshalb wurde zu Beginn auch dieser Name von den niederländischen Kolleginnen und Kollegen verwendet, weil man konnte sich darunter etwas vorstellen. Das war eine Figur, die sich gegen die ausbeuterischen Zustände in der kolonialen Plantagenwirtschaft aufgelehnt hat.
Mhm. Gut, heute ist Max Havelaar eine größere Organisation, tätig in vielen Ländern. Es gibt eine Dachorganisation Max Havelaar und dann lokale Einheiten sozusagen. Wie sieht das aus? Wo gibt es überall Max Havelaar, in welchen Ländern?
Genau, also wir sind hier in der Schweiz als Fairtrade Max Havelaar stehen wir. Wir sind eine Stiftung hier in der Schweiz. Wir sind aber Teil von Fairtrade International. Global gesehen sind es etwa 20, 25 verschiedene Länder. Im Wesentlichen hier in Europa, aber auch in Nordamerika, in Australien, Japan, gewisse Länder in Südostasien. Zunehmend werden auch Märkte aufgebaut in den Südländern, also in Indien, in Brasilien, in Mexiko, in Kenia gibt es Bestrebungen, auch Märkte aufzubauen.
Aber also so auch die Produkte sozusagen.
Wo auch die Produkte werden, herkommen, genau. Die, die Produkte, mit denen, welche wir mit unserem Label auszeichnen, kommen wesentlich aus Lateinamerika, aus Afrika und aus Asien. Und ja, es ist richtig, es gibt den Dachverband Fairtrade International, da sind wir ein Mitglied, genauso wie andere Länderorganisationen, Fairtrade Deutschland oder Max Havala Frankreich beispielsweise, Mitglied sind. Und auch unsere Südorganisationen sind Mitglied dieser Dachorganisation. Sie haben dort eine Stimmengleichheit, also wirklich, wir versuchen so dieses paritätische Modell zu leben, indem wir auch wirklich den beteiligten Produzentinnen und Produzenten in allen Gremien eine gleichberechtigte Stimme geben.
Wenn wir jetzt auf die Geschichte von Max Havela schauen, was wären aus Ihrer Sicht die größten Erfolge der letzten Jahrzehnte? Was sticht da vielleicht besonders heraus?
Ja, ich glaube, da ist es wichtig, dass man zurückschaut und versteht, warum wurde Fairtrade Max Havela damals gegründet. Es ist so, dass es ja auch damals schon Fairhandelsorganisationen gab. Es gab damals die Weltläden, das sind heute gibt es immer noch auch die Claro-Läden beispielsweise, also Fachgeschäfte. Das Ziel war aber damals ganz klar, diesen Ansatz des fairen Handels aus diesem Nischensegment wirklich in den breiten Markt zu bringen. Und dafür wurde das Label gegründet, oder? Es war auch ganz klar, man gründet das nur, wenn zu diesem Zeitpunkt entweder Coop oder Migros mitmachen, und es haben dann beide mitgemacht, und dadurch hat man eigentlich diesen Schritt gewagt in den breiteren Markt. Und wenn wir das mal als Gründungsmotivation nehmen und die Zielsetzung, dann kann man sagen, wir haben, glaube ich, diesen Schritt wirklich vollzogen über die letzten 30 Jahre. Wenn man sieht, heute geben Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten über 100 Franken, es waren 110 Franken im letzten Jahr, aus für Fairtrade-Produkte. Wir nähern uns langsam dem Umsatz von 1 Milliarde Franken in der Schweiz mit Fairtrade-Produkten. Das ist nicht unser Umsatz, sondern das ist der Umsatz, den unsere Handelspartner mit Fairtrade-Produkten erzielen. Jede zweite Banane in der Schweiz ist eine Fairtrade-Banane. Wir haben etwa 30% Marktanteil bei Säften, Blumen oder auch bei exotischen Früchten wie einer Ananas. Kaffee und Kakao sind wir noch nicht ganz dort. Dort sind es etwa 17-18% um das herum. Aber ich denke schon, wir haben so diesen Anspruch erfüllt, dass wir den fairen Handel in die breite Masse tragen.
Und die wichtigsten Partnerschaften in der Schweiz auf der Vertriebsseite sind dann natürlich Coop und Migros vermutlich, oder gibt es noch andere größere?
Ja, also die wichtigsten Handelspartnerschaften sind ganz klar mit den Detailhändlern, und das sind natürlich die genannten Coop und Migros, sind die beiden grossen in der Schweiz, das sind auch die mit den grössten Fairtrade-Umsätzen, aber wir arbeiten auch mit den übrigen Detailhändlern zusammen. Natürlich, wenn man es vergleicht, sind das kleinere Zahlen, aber wir haben dort ein schönes Wachstum erzielt. Wir sind auch zunehmend im Markenbereich unterwegs. Da gibt es Partnerschaften beispielsweise mit einer Rivella zu den Michel-Säften oder mit Maestro die ganzen Munz- und Minor-Schokoladeprodukten. Wir haben auch eine Zusammenarbeit mit Nespresso beispielsweise. Ist etwas, was nicht viele Leute wissen. Also auch Fairtrade in einem Hochqualitätssegment kann durchaus, funktioniert auch sehr gut.
Kann man beziffern, wie viel Prozent der Nahrungsmittel unter ein Fairtrade-Label fallen, absatzseitig? Es ist wahrscheinlich, obwohl es ja eine ganze Milliarde ist, bald oder nahezu, ist das wahrscheinlich immer noch ein relativ kleiner Teil der Gesamtumsätze.
Wenn Sie den ganzen Nahrungsmittelbereich anschauen, ja, dann ist es ein kleiner Teil, aber der ganze Nahrungsmittelbereich, der beinhaltet natürlich auch Fleisch, Milchprodukte, Grundnahrungsmittel, und das sind alles Bereiche, wo wir nicht tätig sind. Ich würde jetzt mal sagen, in den relevanten Produktkategorien geht es wirklich, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 5% und 50% Marktanteil auf den Fairtrade-Produkten. Also da sind wir schon eine relevante Größe Größe, hier in der Schweiz.
Gut, vielen Dank. Jetzt, wenn man so ein bisschen schaut, was ist die Strategie von Max Havela, um diese Fairtrade-Kette sozusagen zu erreichen, diese Erfolge zu erzielen? kann man beschreiben, wie man da grundsätzlich vorgeht? Also wie baut man so etwas auf? Also wie sind die Abläufe? Oder gibt es Beispiele, wo man das etwas versteht? Das ist sicher eine große Herausforderung, in diese Absatzwege hineinzukommen.
Ja, grundsätzlich fängt es natürlich damit an, dass wir mit den Handelspartnern Gespräche führen, oder, und ihre Sortimente anschauen, schauen, wo gibt's ein Potenzial, um Produkte als Fairtrade-Produkt einzuführen, um entweder gewisse Lieferketten umzustellen oder bestehende Produzentinnen und Produzenten zu zertifizieren. Und dann ist es wirklich das Engagement des Handels, der Handelspartner, wenn sie bereit sind zu sagen, jawohl, wir setzen auf Fairtrade, wir möchten diese Produkte im Angebot zur Verfügung stellen, dann muss man sich die Supply Chains anschauen, dann schaut man, gibt es bereits Quellen, die zertifiziert sind, oder gäbe es andere Bezugsmöglichkeiten, müsste man Produzenten neu mit aufnehmen, und dann muss sichergestellt sein, dass die gesamte Kette zertifiziert ist, und dann können diese Produkte bei uns, kann man die anmelden, gibt es einen Freigabeprozess, dann dürfen sie das Label verwenden und dann kommen sie ins Regal.
Und die Zertifizierung, eben die unabhängige Zertifizierung, dass diese Produktion den Anforderungen genügt, das ist auch ein zentral wichtiger Schritt, um die Glaubwürdigkeit natürlich zu gewährleisten.
Auf jeden Fall. Also die Zertifizierung erfolgt durch eine dritte Stelle, das ist die Flozert GmbH.
Flozert,
genau. Ja. Die sind akkreditiert bei der deutschen Akkreditierungsstelle, deshalb in Deutschland, weil auch Fairtrade International in Deutschland niedergelassen ist. Sie sind akkreditiert bei der deutschen Akkreditierungsstelle, werden auch von dieser Stelle wiederum geprüft als unabhängiger Zertifizierer. Und das ist eigentlich die Stelle, welche die Einhaltung der Fairtrade Standards in der Produktion, aber auch im Handel auditiert und dann die Zertifikate vergibt.
Und die findet in Lateinamerika, in Afrika, in Asien vor Ort statt?
Die findet vor Ort statt.
Das wird vor
Findet überall auf der Welt vor Ort statt. Flozert hat lokale Niederlassungen, lokale Auditorinnen und Auditoren. Und das findet jeweils bei der in der Produktion oder auch bei den Exporteuren, Importeuren und Verarbeitern, wo die dann halt sind, auf der Welt statt.
Und wie kann man messen oder Buch darüber führen, wie die positiven Auswirkungen ausfallen? Also wie sieht man oder wie beobachtet man die angestrebte positive Wirkung in den Herkunftsländern bei den Produzenten? Welche Dimensionen kann man da beobachten oder welche Verbesserungen sind konkret erreichbar? Gibt es da Beispiele? Oder?
Ja, also ich denke, da muss man unterscheiden zwischen der direkten Wirkung und den indirekten, längerfristigen Effekten. Was wir natürlich direkt beobachten können, ist beispielsweise die Relevanz der Mindestpreise, also welche Preise wurden wirklich bezahlt. Da haben wir beispielsweise im Kaffee, das ist das Produkt, womit alles angefangen hat, wo wir die längste Datenreihe haben, da ist wirklich in 25 von etwas über 30, 33, 34 Jahren war dieser Mindestpreis wirklich relevant und hat dazu geführt, dass die Produzentinnen und Produzenten einen besseren Preis erhalten haben. Es gibt Phasen, wo der Weltmarktpreis über den Mindestpreisen liegt, dann wird der Weltmarktpreis bezahlt. Hinzu kommt immer die Fairtrade-Prämie, das ist ein fixer Betrag, der immer auf den Preis draufgeschlagen wird. Diese Prämie, die tracken wir natürlich. Da wurde in den letzten Jahren, waren das über 200 Millionen Euro pro Jahr weltweit, das heißt über 5 Jahre 1 Milliarde Euro zusätzliche Gelder transferiert an die Produzentinnen und Produzenten in den Produktionsländern. Und das wird natürlich getrackt, oder? Wie viel Prämie wird bezahlt? Was wird mit dieser Prämie gemacht? Das sind so die direkten Wirkungen. Was wir auch anschauen können, sehr direkt, ist natürlich die Einhaltung der Standards selber, oder? Also die Standards stellen gewisse Anforderungen an Produktionssysteme, an Managementsysteme, an Umgang mit Pestiziden, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das wird natürlich überprüft über Kontrollpunkte. Und auch das sind sehr klar feststellbare Veränderungen. Dann natürlich das nicht ganz unmittelbare, längerfristige, oder? Das sind Dinge, die wir beobachten können über Wirkungsstudien. Es ist relativ gut dokumentiert, dass Fairtrade über die Preise, über die stabileren Preise auch zu stabileren, besseren Einkommen führt, zu besseren Arbeitsbedingungen auf Plantagen. Es gibt eine ganz klare Evidenz, dass Fairtrade lokale Strukturen, also diese Kooperativen, mit denen wir arbeiten, aber auch die Arbeitergremien auf Plantagen stärkt, diese eigentlich zu selbstständigen Akteurinnen und Akteuren macht. Und das ist schon noch ein wichtiger Punkt, oder? Ich habe das selber gesehen, als ich eine Als ich auf meiner ersten Fairtrade-Reise war in Äthiopien, habe ich eine Kaffeekooperative besucht. Mhm. Und dann habe ich die natürlich gefragt, ja, was denn Fairtrade für sie bedeutet. Und dann kamen wir auf die Prämie auch zu sprechen. Und dann habe ich sie gefragt, was habt ihr denn gemacht mit der Prämie? Und dann haben sie mir gesagt, ja, schau die Brücke da hinter dem Haus, also hinter diesem Bürogebäude und dort, wo sie den Kaffee aufbereiten, schau die Brücke da hinten auf die andere Seite des Tals, die haben wir mit der Prämie finanziert. Und ich hatte dann gefragt, ja, warum? Ja, das war uns wichtig, damit die Produzenten auf der anderen Seite des Tals eben auch Zugang zu dieser Aufbereitungsstation haben. Und, mhm. und das ist eine Wirkung, die ist nicht so einfach quantifizierbar, oder? Aber das haben uns auch Studien gezeigt, oder? Der Prozess der Prämienverwendung mhm. hat eine enorm starke Bedeutung und Wirkung im lokalen Kontext, weil die Produzentinnen und Produzenten entscheiden gemeinsam, was sie mit der Prämie machen. Das wird nicht vorgegeben. Mhm. Da heißt nicht, das ist die Prämie und damit musst du jetzt das oder das machen, sondern es heißt, das ist die Fairtrade-Prämie, das ist euer Geld. Ihr entscheidet, was eure Priorität ist, wie ihr diese Prämie einsetzt. Und das ist auch eine Wirkung, die ist nicht quantitativ, aber ich denke, die darf man nicht unterschätzen.
Jetzt gibt es nicht nur das Beispiel Kakao, Bananen oder Kaffee. Fairtrade gibt es sogar bei Gold. Gold ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber wir haben ja mit Max Hauler eine Kooperation im Bereich Goldanlagen, also Gold für Anlagezwecke, das sogenannte Fairtrade Gold. Vielleicht können Sie uns etwas mehr auch darüber erzählen, wie das vor Ort sich auswirkt und unter welchen Bedingungen dieses Fairtrade Gold produziert wird?
Ja, sehr gerne. Also Fairtrade Gold ist ein relativ junges Produkt, wobei es gibt es mittlerweile auch schon seit 10 Jahren, also nicht ganz seit Beginn. Ist aber vor allem in den letzten paar Jahren stärker gewachsen. Das ist Gold, das stammt aus kleingewerblichen Minen. Heute ist alles, was wir heute hier im Schweizer Markt haben, kommt aus Peru. Das sind 13 verschiedene kleingewerbliche Minenorganisationen, welche dieses Gold produzieren. Wird in der Schweiz vor allem in Form von Goldplättchen über die Kantonalbanken, auch über die Basler Kantonalbank verkauft. Es gibt es auch im Schmuckbereich gewisse Juweliere und seit ein paar Jahren gibt es auch den BKB Fairtrade Max Havelaar Goldfonds, wo wirklich physisches Gold hinterlegt ist hinter einem Anlagefonds. Mhm. Und es ist eine spannende Geschichte, gerade über den Fonds konnte zum Beispiel jetzt über die letzten paar Jahre konnten über 3 Millionen Schweizer Franken an Prämien generiert werden und eben an diese Minenorganisationen in Peru überwiesen werden. Und die haben genau diesen Prozess durchlaufen, oder? Wie ich es vorhin beschrieben habe mit der Kaffeekooperative aus Äthiopien. Also sie haben dann geschaut, was machen wir damit? Und das ist schon noch, oder? Die sind schon an einem Punkt, da geht es dann oft um die Basics und da hat der Fonds dann eine sehr direkte Wirkung, oder? Also da wurde investiert in die Produktion, in bessere Arbeitsbedingungen. Zum Teil haben sie, es gibt so gravimetrische Tische, oder, wo man das Gold auf eigentlich mit Schütteln besser trennen kann, oder? Dann muss man, anstatt dass man mit Quecksilber arbeitet, es wurde investiert in bessere Kantinen, in bessere Schlaf, also Unterkünfte für Arbeiterinnen, in Wasserversorgung, in Elektrizität. Das sind zum Teil wirklich die Basics, oder? Während Covid hat man medizinische Versorgung sichergestellt und dann ist es dann sehr direkt von der Frage, was passiert denn eigentlich mit dem, oder was bewegt so eine Prämie? Sie mussten alle die Standards erfüllen, oder? Das war für sie, hat zu einer Formalisierung, zu einer Professionalisierung der Betriebe beigetragen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass dieses Produkt auch Teil der Fairtrade-Familie ist.
Inzwischen sind ja schon circa 1,9 Tonnen, 1900 Kilo an Fairtrade Max Havelaar Gold in diesem BKB-Anlageprodukt und eben ohne, dass das Produkt teurer wäre aus Sicht des Anlegers. Oder es ist nicht so, also eigentlich wie bei den Bananen, man sieht jetzt nicht unbedingt am Preis, dass ein Mehrwert in diesem Produkt steckt, sondern es ist zu marktüblichen Konditionen im Angebot. Jetzt ist Max Havelaar sozusagen in den Finanzsektor eingedrungen oder in diese Partnerschaft eingebunden, eigentlich mit großem Erfolg. In knapp 3 Jahren hat der Fonds doch eine beachtliche Größe erreicht. Also die Nachfrage ist da, wenn das Angebot geschaffen wird. Aber es gibt noch andere Bereiche, wo eben Fairtrade und Finanzen zusammenkommen, das auch im Zusammenhang mit den großen Transformationen, die anstehen in der Landwirtschaft, in Afrika oder in Lateinamerika, nicht zuletzt wegen dem Klimawandel. Das ist die Mikrofinanz. Vielleicht, wie ist da der Ausblick für Max Havelaar in diesem Bereich?
Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, oder? Also wenn wir uns anschauen, von der anderen Seite bei den Produzentenorganisationen, bei den Kooperativen, dann gibt es dort natürlich Finanzierungsbedürfnisse. Auf der einen Seite ist das ganz einfach die Handelsfinanzierung oder Vorfinanzierung von Ernten. Das wird von den Abnehmern teilweise gemacht oder eben auch über Dritte, über Mikrofinanzinstitutionen, die dann dazwischen geschalten werden. Und es gibt natürlich auch Investitionsprojekte, die diese Kooperativen haben. Und ein großes Thema, Sie haben es angesprochen, oder, ist der Klimawandel für viele Bauern, für viele Bäuerinnen und Bauern, gerade in diesen Ländern. Die müssen sich anpassen. Die müssen beispielsweise beim Kaffee oder beim Kakao auf Schattenproduktion umstellen, auf Agroforstsysteme. Sie brauchen resilientere Systeme. Es braucht eine Transformation der landwirtschaftlichen Produktion, die biodiverser wird, die nachhaltiger in diesem Sinne, resilienter wird. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für nicht nur für die Fairtrade-Produzenten, sondern für alle Produzentinnen und Produzenten. Und diese Transformation, die braucht natürlich Finanzierungsinstrumente. Also da gibt es einen großen Berührungspunkt, den ich glaube, der auch in der Zukunft noch wichtiger werden wird.
Und da gibt es eben durchaus auch neue interessante Anlageprodukte, eben mit dem Stichwort Mikrofinanz, eben die diese Finanzierungsketten, die es heute nicht gibt, eigentlich potenziell realisieren kann. Gut, also dann kann ich nur weiterhin sehr viel Erfolg für die nächsten Jahrzehnte wünschen. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Waldmeier.
Vielen Dank, Herr Merino. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Dankeschön.